Predige über den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 bis 15. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8 bis 15. Da geht es um die Frage der Wiederkunft Jesu. Wann wird er wiederkommen? Sofort? Später? Und hier sind viele wichtige Informationen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre ist. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie gewisse Leute es für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, indem er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße gelangen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Getöse vergehen, die Elemente aber in der Gluthitze sich auflösen, und die Erde und die Werke auf ihr nicht mehr zu finden sein. Da dies alles so aufgelöst wird, wie sehr müsst ihr euch bewähren in Erweisungen von heiligem Wandel und Frömmigkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel im Feuer sich auflösen werden und die Elemente in der Gluthitze zerschmelzen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißiget euch, unbefleckt und untadelig von ihm erfunden zu werden im Frieden. Und haltet die Langmut unseres Herrn für heil. Hier geht es um die Frage der Wiederkunft Jesu. Wir leben zurzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Als die Freunde Jesu sich von ihm verabschiedet haben nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, da ist er in Wolken in die Ewigkeit gegangen. Das heißt, er entschwand nach oben ihren Blicken. Und denen, die ihm nachschauten, wurde gesagt, in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 11, ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Das heißt, Jesus wird wiederkommen auf eine übernatürliche Weise, nämlich vom Himmel her. Wir haben gerade vorhin das Glaubensbekenntnis gesprochen und da heißt es ja, von dannen er kommen wird. Das ist eine klare Aussage, Jesus kommt wieder. Oder wenn wir nachher das Vaterunser beten, da heißt es, dein Reich komme. Das heißt auch sichtbar auf der Erde. Und hat auch eine andere Bedeutung. Wir wissen, Jesus Christus wird wiederkommen. Das steht 318 Mal im Neuen Testament. 318 Mal ist es erwähnt, diese Wiederkunft auf verschiedene Weise. Jeder 25. Vers des Neuen Testamentes handelt von der Wiederkunft Jesu. Das Problem der Juden, als Jesus kam, war ziemlich deutlich zu beschreiben. Sie hatten im Alten Testament gelesen von einem Messias, der kommt. Da hatten sie zwei oder drei Aussagen gelesen, die sie alle nicht unter einen Hut bringen konnten. Da stand zum Beispiel, da käme einer, der würde leiden, ein leidender Gottesknecht. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Der würde umgebracht wie ein Schaf, getötet wird. Das war die eine Aussage. Die andere Aussage war die, dass er die Heiden, das heißt die Nationen, mit einem eisernen Stab weiden würde. Das heißt, er würde Gericht ausüben über sie und seinem Volk Israel wunderbar helfen. Das war eine zweite Aussage. Und dann steht bei Daniel noch, dass er mit den Wolken des Himmels kommt. Das war eine dritte Aussage. Und ihr Problem war jetzt, diese Schwäche, diese Stärke und dann noch diese übernatürliche Art, alles unter einen Hut zu bekommen. Und als dann so ein Zimmermann in Nazareth auftauchte und meinte, er sei der Menschensohn, da sagten sie, naja, der kann das nun ganz bestimmt nicht sein. Wo ist denn der eiserne Stab, um die Heiden zu weiden? Und mit den Wolken des Himmels ist er auch nicht gekommen. Naja, er wurde dann am Kreuz umgebracht, um dort stellvertretend das Strafmaß Gottes für einen normalen Sünder zu erdulden, damit wir das nicht mehr erdulden müssen, damit Gott uns nicht mehr richtet über unsere Sünde. Er kam das erste Mal in Schwäche, Aber wenn er das zweite Mal kommen wird, nämlich übernatürlich, wird er in Stärke kommen. Das ist kein Kamillentee Christus mehr, der so immer nur harmlos ist und freundlich und sei doch so nett und glaube auch nur an mich, sondern es ist jemand, der dann als Richter kommt, mit dem Schwert in der Hand. Und das ist eine Aussage, die in das Gottesbild vieler nicht hineinpasst. Jesus wird wiederkommen, das zweite Mal, als Herrscher mit Macht. Um Gericht zu üben auf der Erde an allen Menschen, die ihn verleugnet haben und auch gegen sein Volk Israel stehen. Wir hatten vorhin den Psalm 110 gelesen, den kann ja jemand zu Hause nochmal lesen, da stehen so schreckliche Aussagen, es würde voll werden von Leichen. Kann man sich das vorstellen, ein Jesus, der die Erde füllt mit Milliarden von Leichen, der Milliarden von Menschen umbringt, wenn er wiederkommt? Passt das zu dem Bild dessen, der am Kreuz für uns starb und rief, es ist vollbracht, ich habe euch erlöst? Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Jesus nicht nur der Erlöser ist, sondern er ist auch der wiederkommende Richter. Es ist dieselbe Person. Und was das bedeutet, dass die Sünde jemand zu einer Leiche macht, sieht man am deutlichsten am Kreuz Jesu. Da wurde der Sohn Gottes zu einer Leiche gemacht, weil er bereit war, die Strafe der Sünde zu tragen. Man kann also nicht sagen, es sei ungerecht, dass er Menschen umbringen wird, wenn er wiederkommt, dass er sie in den Tod führt für ihr gottloses Leben, denn er selbst hat diesen Tod gelitten, als er starb, um uns den Weg des Lebens, den Weg der Vergebung zu öffnen, um mit Gott täglich und ewig eine herrliche, wunderbare Gemeinschaft zu haben. Keiner braucht Jesus als Richter zu erwarten, wenn er ihn als Retter annimmt. Und als Retter annehmen heißt beten zu Jesus Christus, dass er in meinem Leben große Bedeutung gewinnt. Die ersten Christen hatten die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Sie haben sich gefreut. Manche haben auch ein bisschen verlottert gelebt. Sie sagten, was sollen wir noch arbeiten? Er kommt ja bald wieder. Verschenken wir alles. So eine Art geistliche Hippies, würde man heute sagen, aber ich übertreibe jetzt maßlos. Und denen musste dann erstmal der Paulus sagen, nee, ist viel besser, wenn ihr wieder arbeitet. Das ist Lotterleben, was ihr da macht. Ihr habt Weltverantwortung. Und könnt nicht einfach nur meinen, Jesus kommt bald wieder und da können wir auf alles andere verzichten. Paulus dachte, dass Jesus noch wieder käme oder hoffte es, solange er lebt. Er ist inzwischen gestorben, schon fast 2000 Jahre tot. Und dann fingen die Leute an zu spotten und sagten, guck mal du, von den 12 Jüngern, wie viele leben denn noch? Der ist schon gestorben und der und der und der. Petrus, du bist noch da, aber Jesus ist doch gar nicht wiedergekommen. War das nicht vielleicht ein Versehen? Habt ihr einen falschen Terminkalender aufgeschlagen? Oder was ist euer Problem? Da gab es Spötter, die sagten, es bleibt doch immer alles beim Alten. Jesus wird überhaupt nicht wiederkommen. Da passiert gar nichts. Und diesen Leuten schreibt Petrus und sagt, schaut doch mal auf die Zeitrechnung Gottes. Die ist ein bisschen anders als unsere. Wenn man den Psalm 90 liest, da steht, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Wenn Jesus nun nur 2 Tage später wiederkäme, nach dieser Rechnung wäre er 2 Tage wären 2000 Jahre später. Aber er verzögert es nicht. Es ist nicht so, dass er den Absprung verpasst hat, sondern er ist langmütig gegen euch. Das Wort Langmut ist die erste Ausdrucksform, um das Wort Liebe zu erklären. Viele kennen in 1. Korinther 13 diese Stelle, wo es heißt, die Liebe ist, und dann kommt als erste Erklärungsform, langmütig. Eigentlich heißt das, sie hat einen großen Mut, der lange aushält. Es ist also eine Formulierung der Liebe, wenn Petrus hier schreibt, er ist langmütig gegen euch, indem er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Was verloren sein bedeutet, habe ich gerade diese Tage so im Vorbeifliegen gesehen. Das heißt, ich flog nicht, sondern ich habe eine Zeitungsüberschrift überflogen, die bei einer Tankstelle da so auf dem Tisch lag. Da stand 1,9 Millionen versäumt oder so. Da hätte jemand im Lotto 1,9 Millionen Mark gewonnen, wenn er seinen ausgefüllten Lottoschein abgegeben hätte. Wenn. Und der könnte also jetzt einer der glücklichsten Leute sein, aber in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Er hat diesen Gewinn verloren. Er hat den Einsatz nicht bezahlt. Und so wird es in der Ewigkeit manchem gehen, Er sagte, ich könnte jetzt einer der Glücklichsten sein, ich könnte mit den Engeln Gott loben, aber so werde ich leider von Gott ewig gequält in diesem Feuersee der Hölle, weil ich den Einsatz verpasst habe. Und ich kann ihn hinterher nicht mehr bezahlen. Stellen Sie vor, der ging jetzt hin, würde sagen, da haben Sie meine 5 Mark oder was das kostet. Und dafür hätte ich gern diese 1,9 Millionen jetzt. Sagen die, tut uns leid, der Abgabetag war ein paar Tage früher, jetzt nicht mehr. Es bedeutet verloren gehen, die Chance verpassen, den richtigen Anschluss an Gott zu gewinnen, durch Jesus im Herzen. Und es gibt viele Menschen, die mit edlen Motiven verloren gehen. Viele stellen an die Stelle Jesu die Nächstenliebe und gehen ewig verloren. Viele stellen an die Stelle Jesu die Kindertaufe und gehen ewig verloren. Viele stellen an die Stelle Jesu ihr gutes Verhältnis zu einem Pfarrer und gehen ewig verloren. Viele stellen an die Stelle Jesu ihr Abendgebet und gehen ewig verloren. Oder die Spendenquittung oder was man da alles hinschreiben kann. Oder das tägliche Sorgen für ihren Nachbarn. Alles gar nicht schlechte Dinge. Aber Jesus ist einmalig und er möchte in unseren Herzen einen einmaligen Platz haben, nämlich den ersten und entscheidenden. Noch vor dem Ehepartner, noch vor dem Freund, noch vor den Kindern. Diesen Platz möchte er haben. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Nummer eins in deinem Leben. Und hier heißt es, er möchte nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße gelange, alle zur Buße gelangen. Buße hieße eine Veränderung meines Denkens, indem ich jetzt anfange, mein Leben mit Jesus im Herzen neu zu durchdenken. Und da verändert sich eine gewaltige Menge. Buße heißt nicht irgendwie so zerknirscht sein, weil ich einen Fehler gemacht habe, sondern Jesus die Chance geben, mein Leben umzugestalten, zur Ehre Gottes. Und dann heißt es hier, dass man sogar den Tag des Herrn beschleunigen könnte. Das ist erstaunlich. Wir könnten beschleunigen, dass der Tag des Herrn kommt. Wir waren vor Jahren mal im Frankfurter Zoo und da lauerten so auf einem Seitenweg, standen so ein paar vornehm gekleidete Herren und Damen, riesigen Strauß Blumen unter dem Arm und noch anderen Dingen. Dachten wir, was machen die dort? Und dann stürzen die auf eine Person und sagen, sie sind der, was weiß ich, millionste Besucher oder irgend so etwas. Wir waren es leider nicht, es war jemand neben uns. Das heißt, diese Zahl hätte man beschleunigen können, indem man zum Beispiel sagt, wir kommen jetzt mit unserer Schule hier rein, mit 1000 Mann. Dann wird einer von uns, wenn die Sache jetzt nur noch 500 vor einer Million steht, einer von uns mit Sicherheit der millionste Besucher werden. So ist es bei Gott. Wir wissen nicht, auf wie viel Gerettete er wartet. Aber im Römerbrief steht, dass wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, dann diese Endzeit voll losbricht. Mit dem Volk Israel beginnt. Das heißt, Gott wartet auf eine bestimmte Zahl von Menschen, die sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Und wenn diese Zahl erreicht ist, dann ist nicht der so und so viel millionste Besucher, sondern der so und so vielte, was weiß ich, millionste oder milliardste Gerettete. Und dann wird Gott mit dieser Endgeschichte weitergehen. Vielleicht wartet er noch auf dich, damit du dein Leben ihm öffnest. Unsere Welt ist gerichtsreif nach Aussagen der Bibel. Die sittliche und religiöse Verwahrlosung nimmt immer mehr zu. Ich las gerade dieser Tage zwei statistische Zahlen von Deutschland. Bei einer Umfrage hat man gefragt, wie viele Leute gegen Tierquälerei wären. Da waren zum Glück 74% dagegen, auch so Richtung vielleicht auch Tierversuche und solche Dinge. 74%. Dann fragte man, wer gegen Abtreibung sei. Da waren es 34%. Und da dachte ich, man, wenn, müssen die Zahlen vielleicht umgedreht sein, aber sie waren so. Gegen Tierquälerei sind 74% in unserem Land, gegen Abtreibung nur 34%. Das heißt, das Gewissen, das sittliche Gewissen in unserem Volk ist schon so verfälscht, so kaputt gemacht, dass man den Mord nicht mehr ablehnt, weil man ihn nicht sieht und er in einem sterilen Zustand im Krankenhaus durchgeführt wird. In einem Land wie den USA, das für Menschenrechte eintritt, wurden in den letzten 10 Jahren 15 Millionen Kinder auf diese Weise umgebracht, vor der Geburt. An der Stelle merkt man, wie verkehrt, wie verdreht wir sind. Wir treten für dieses ein und tun etwas ganz anderes. Und vieles stimmt einfach nicht mehr. Die Bibel weiß, dass die Welt sich auflösen wird, steht hier. Die Himmel werden mit gewaltigem Getöse vergehen, die Elemente in der Gluthitze des Feuers sich auflösen. Bis vor wenigen Jahrzehnten hat man darüber gelächelt, hat gesagt, Elemente sich auflösen. Die Kommunisten haben ja behauptet, die Materie sei ewig, also sie kann es überhaupt nicht auflösen. Inzwischen mussten sie den Satz zurücknehmen, weil er unhaltbar ist. Aber dass die Elemente sich auflösen, aber das hat man neuerdings durch Atomverschmelzungen und ähnliche Dinge ein Stück weit doch in den Blick bekommen, dass es möglich wäre. Und die Bibel sagt, die Elemente werden sich auflösen. Im Zuge dieser Endzeit. Hier ist die Rede von einem Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern im Alten Testament wird er ganz oft erwähnt, der Tag des Herrn ist nicht Licht, wie ihr meint, sondern Finsternis, ein Stück weit. Der Tag des Herrn ist eigentlich das ganze Endzeitgeschehen. Und ich will es für die, die das schon kennen, nur ganz kurz antippen. Er wird wahrscheinlich eine Zeitspanne von etwas mehr als 1000 Jahren umfassen. 1000 Jahre wie ein Tag. Er beginnt damit, dass Jesus wiederkommt, übernatürlich, und die lebenden Christen zu sich holt. Lebende Christen heißt solche, die dann nicht sterben, sondern direkt in die Ewigkeit gehen zu ihm. In der Bibel steht, da werden zwei Arbeitskollegen sein. Der eine wird den Arbeitsplatz übernatürlich verlassen und der andere wird zurückbleiben und weiterarbeiten. Da werden zwei zusammen im Bett liegen und der eine wird angenommen und in der Ewigkeit sein und der andere wird liegen bleiben, vielleicht sogar Ehepartner, vielleicht Freunde. So radikal wird diese Trennung sein. Und wenn Jesus jetzt wiederkäme, würden hier in der Kirche ganz viele zu ihm gehen und eine ganze Reihe sitzen bleiben, weil sie in ihrem Herzen nicht zu ihm gehören, weil sie nicht zu Jesus kamen, sondern nur zur Kirche kamen. Und es reicht nicht, ich muss zu ihm kommen, nicht nur zu einem Gebäude oder einer Organisation. So radikal wird diese Trennung sein. Er wird bei seiner Wiederkunft Gläubige zu sich nehmen. Es wird dann 7 Jahre eine Zwischenzeit sein, soweit wir das verstehen, wo am Anfang ein Weltfriede ist, etwas, was es noch nie gab. Ein Weltfriede, der dann aber umbricht in ein Chaos hinein. Und wenn Jesus am Ende dieser 7 Jahre sein Friedensreich beginnt, wird er zuvor wahrscheinlich Milliarden Menschen ums Leben bringen, die ohne ihn gelebt haben. Denn alle, die dann noch auf der Erde sind, haben ja alle ohne ihn gelebt. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Und es wird ein furchtbares Gericht auf der Erde sein, ehe er dann mit einem kleinen Rest Geretteter in diesem 1000-jährigen Friedensreich von Israel her die Welt neu befriedet und neu bevölkert, sodass der Tod nicht herrscht, die Krankheit nicht herrscht, die Sünde nicht herrscht und der Satan nicht herrscht. Und das wird die Friedensbewegung sein, auf die heute viele warten, ohne sie jemals erreichen zu können. Das ist ein Unterschied. Es gibt in der Bibel einen Satz, der heißt, man sollte wird Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Gemeint ist, wenn Jesus wiederkommt, wenn er dieses Friedensreich gründet auf der Erde, dann wird nämlich der Krieg keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch Frieden, dann braucht man keine Schwerter mehr. Das ist ein Unterschied jetzt, ob ich eine Fabrik habe, wo Schwerter produziert werden, bildlich gesprochen, und dann gibt es ein paar Leute, die setzen sich vor die Fabrik und immer wenn so eine neue Schwertlieferung kommt, versuchen sie die abzufangen und rauben denen vielleicht ein paar Schwerter von dieser Lieferung und schmieden die um zu Pflügen, zu Pflugscharen, um was Nützliches draus zu machen. Aber die Fabrik produziert dauernd weiter Schwerter. Wenn Jesus wiederkommt, wird er bildlich gesprochen die Fabrik schließen. Er wird nicht versuchen, die Produkte der Fabrik zu verändern, sondern die ganze Fabrik stillzulegen. Sei es jetzt eine Waffenfabrik oder wenn man an die Menschen denkt, denn eigentlich sind wir diese Fabriken. Wir produzieren dauernd Aggressionen, Streit, Unzufriedenheit und Unfrieden in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserer Welt. Wenn Jesus das Leben eines Menschen betritt, fängt er schon ein Stück weit an, diese Waffenfabrik zu schließen in ihm. obwohl ihm das bis zum Tod nie ganz gelingt, immer nur vorübergehend, indem er bei Christen diese Aggressionen durch Frieden abbaut, wobei das nie endgültig ist. Wenn er wiederkommt, wird er aber diesen Frieden stiften. Ich sagte, er wird wiederkommen, die Gläubigen zu sich nehmen. Es wird eine wohl 7-jährige Zeit sein, wo Frieden ist, dann aber großes Chaos und dann 1000 Jahre Weltfrieden, ehe eine kurze Rebellion dann zum Auflösung von Himmel und Erde führt und zum jüngsten Gericht. In diesem jüngsten Gericht wird Jesus der Richter sein. In diesem jüngsten Gericht wird kein Christ vertreten sein, weil die alle vorher schon in der Ewigkeit sind und mit Jesus sogar 1000 Jahre regieren werden. Ich sagte, dass unsere Welt ein Stück weit chaotisch ist. Das heißt, es treibt immer mehr auf irgendeinen Abgrund zu. Mancher versucht das zu ordnen, die UNO versucht das, die Friedensbewegung, Menschenrechtskommission, Amnesty International und viele andere Gruppen, die sich einsetzen, um etwas Positives zu tun. Aber die Richtung können sie nicht verändern. Ich verglich das vorhin scherzhaft mit dem Einsatz der Feuerwehr. Wenn ein Vulkan ausbricht, schicken wir 10 Feuerwehrautos los, wenn ein Vulkan ausbricht, um ihn zu löschen. Die können vielleicht ein bisschen Lava zum Erkalten bringen, damit die nicht allzu weit fließt. Aber sie sind ziemlich machtlos gegen diesen mächtigen Vulkan. So sind unsere Bemühungen ziemlich machtlos gegen dieses Weltsystem, das sich immer mehr selbst zerstört. Und das ist biblisch gesehen verständlich, weil es in der Bibel heißt, dass Satan der Herrscher dieser Welt ist und er ist immer irgendwo auf Zerstörung aus. Jesus wird wiederkommen, steht in der Bibel, und es gibt 4 Einstellungen zu dieser Wiederkunft. Manche hassen die Wiederkunft. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher, der heute Morgen hier sitzt und das hört und Jesus nicht kennt, entsetzt ist. Sagt, sowas Brutales steht in der Bibel, kann ich mir gar nicht vorstellen. Manche hasst die Wiederkunft und sagt, soll nie geschehen. Ein anderer hat gar nichts davon gehört, der weiß nichts davon. Ich habe 5 Jahre Theologie studiert und soweit ich mich erinnern kann, habe ich nie etwas von der Wiederkunft Jesu gehört in diesen 5 Jahren. Soweit ich mich erinnern kann, kann sein, dass ich da was überhört habe. Vielleicht mal eine Schrift von Martin Luther, die ich gelesen habe, dass er über ihn schrieb, aber sonst wahrscheinlich kaum. Viele wissen nichts davon. Unsere Kirche schweigt dazu. Viele fürchten sich davor, was wird passieren, wenn er wiederkommt. Und manche lieben seine Wiederkunft und sagen, ich freue mich darauf. Denn da kommt ein Freund, einer, den ich so sehr liebe wie sonst niemand. Die Frage, welche Einstellung der Einzelne von uns dazu hat. Hass, dass er nichts weiß, obwohl das jetzt gar nicht mehr stimmt, er weiß ja etwas. Dass er das fürchtet oder dass er diese Wiederkunft liebt, weil jemand wiederkommt, mit dem er täglich verbunden ist, ohne ihn je gesehen zu haben. Ich erinnere mich an diese Szenen, die verfilmt wurden auch, als die letzten Spätheimkehrer aus Russland kamen. Ich weiß nicht, wann das war, 55 oder irgendwo so daran. Und da gab es Wiedersehensszenen von Leuten, die sich schon 15 oder mehr Jahre nicht gesehen hatten. Und Freuden, Tränen und erschütterndste Szenen jeder Art. Wenn Jesus wiederkommt, wird es viel herrlicher sein, als wenn einer seinen Ehemann nach 15 Jahren endlich wieder sieht. Viel schöner sein, weil die Liebe von ihm viel größer ist. Es gibt auf manchen Friedhöfen interessante Grabinschriften, es gibt interessante Grabplastiken. Ich denke an eine Plastik, wo eine abgebrochene Säule dargestellt wurde. So, der Tod bricht alles ab. Das stimmt, der bricht die Familienbeziehungen ab, der bricht die Gesundheit ab. Den Lebensfaden, den reißt er ab und vieles mehr. Das weiß jeder von uns. Aber es ist schlimm, wenn ein Mensch solch eine abgebrochene Säule darstellt, wenn nämlich in seinem Leben die Beziehung zu Gott abgebrochen ist, weil er dann in Ewigkeit abgebrochen bleibt. Was die Bibel hier sagt, dass er dann verloren geht. Er würde sich nicht freuen, wenn Jesus wiederkommt, weil das für ihn Gericht bedeutet. Ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, weil hier jemand wiederkommt, den ich liebe und von dem ich geliebt werde. Wir schauen nicht auf das Grab als Christen, sondern in den Himmel hinein. Wir erwarten nicht, dass unsere Angehörigen nur verwesen, sondern wir erwarten, dass sie heute schon leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und daran glauben wir, an diese wunderbare, herrliche Hoffnung, die uns Jesus gibt. Wenn Jesus wiederkommt, wird er uns befreien von der Gegenwart der Sünde und des Teufels. Er wird uns loslösen von unserem Körper, der heute ja doch zur Ehre Gottes eingesetzt werden kann, aber auch Werkzeug der Sünde ist, der heute Zielscheibe von Krankheiten ist. Und den werden wir los sein. Wir werden einen Ewigkeitsleib haben und wir werden mit Jesus regieren in der Ewigkeit. Wir werden dort sein, wo Jesus ist. Wir werden das sein, was er ist. Und wir werden das tun, was er tut. Das heißt, wir werden ihm gleich werden. Wir werden ihm gleich werden in jeder Beziehung. Sicher mit Einschränkung, dass wir nicht so mächtig sind wie er. Nicht so viel Verantwortung tragen. Wenn Jesus wiederkäme heute, was würdest du zurücklassen? Würdest du unbezahlte Schulden zurücklassen? Unbereinigte Sünden, gebrochene Versprechen? Oder wäre das alles in Ordnung, sodass Leute, die dann deine Wohnung betrachten würden, würden sagen, oh, das stimmt eigentlich alles, was hier zurückbleibt. Wir können ihm auch im Nachhinein nichts am Zeug flicken und sagen, guck mal, diese miesen Christen, sondern sein Leben ehrt tatsächlich Gott. Was bedeutet es für uns, wenn Jesus wiederkommt? Für Christen bedeutet es, wir werden ihm einmal gleich werden. Und genau das ist es, worum es auch heute geht, Jesus gleich zu werden, dadurch, dass er in uns lebt und anfängt, unser Leben umzugestalten in sein Bild. Wer Jesus kennt, weiß, dass er wiederkommen wird, weil das Wort Gottes immer, immer stimmt. Auch dort stimmt, wo ich die Dinge noch nicht erfahren habe, die stehen, geschrieben stehen. Wir freuen uns darauf, dass er kommt. Wir werden ihm gleich sein, aber das ist heute auch unser Wunsch, dass wir ihm heute schon ähnlich werden durch unser Leben. Herr Jesus Christus, du weißt, wer unter uns das verstanden hat, was hier gesagt wurde. Du weißt, wer sich mitfreut auf dich. Du weißt, wen das furchtbar ärgert, was er hier gehört hat. Den segne ganz besonders. Du weißt aber auch, wer bereit ist, sich heute dir zu öffnen, um dir jetzt schon gleich zu werden und nicht dir als Richter später zu begegnen. Den segne ganz besonders, dass er heute sagt, ja Herr, hier bin ich, nimm mich. Amen.